Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, hallo. Alle Jahre wieder, aber diesmal geht es ja primär nicht um einen Film erstmal, sondern um einen neuen Hörbuch-Thriller, nämlich Pretty Dead Girl.
Genau.
Und das ist ja eine ganz spannende Geschichte.
Ja, eine 16-jährige Schülerin, die wird eines Tages morgens im Straßengraben tot aufgefunden. Und alle fragen sich natürlich, vor allen Dingen auch ihre Clique, wer hat sie auf dem Gewissen? Und je mehr die Freunde auch versuchen, so dem Ganzen auf die Spur zu kommen und den Ganzen nachgehen, sich teilweise auch gegenseitig beschuldigen, finden heraus, dass ihre Freundin, die Cosma, die sie vermeintlich so gut kannten, eigentlich überhaupt nicht kannten. Und das ganz Spannende an dieser Geschichte ist, dass wenn man immer denkt, ah, jetzt habe ich's, dreht sich alles wieder um 180 Grad. Also es ist wirklich so ein Netz. Also man ist immer so, wenn man an dem Faden zieht, geht da hinten wieder was weiter und so. Also es ist wahnsinnig spannend und man bleibt echt von Sekunde eins an dran.
Welche Rolle spielst du?
Ich spiele eine Lehrerin, beziehungsweise die Direktorin von der Schule, von dem Ort. Und mein Sohn war zusammen mit dem toten Mädchen und muss die ganzen Kinder da halt mehr oder weniger auffangen und habe natürlich da so eine pädagogische Verantwortung und das ein oder andere, was ich jetzt hier gar nicht so äußern möchte.
Was hat dich daran gereizt? Also sowohl an dieser Rolle als eben auch an dem Buch?
Ja, also erstmal ist es so, dass generell, man liest ja, wenn man ein Angebot bekommt, egal Hörspiel oder Film oder so, natürlich erstmal das Buch. Und das Buch muss bei mir was auslösen. Es muss mich fesseln oder die Geschichte, die muss einfach mich reinziehen. Die Figur muss mich interessieren oder das ganze Projekt an sich. Und speziell jetzt bei diesem Buch hier, bei dem Hörspiel, war es so, dass ich wirklich dachte, ach so, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich es lesen und habe plötzlich die Zeit um mich herum vergessen, wurde richtig reingesogen in diese Geschichte und wie ich eben schon meinte, immer wenn ich dachte, jetzt weiß ich es, drehte sich wieder alles und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein und das ist so wahnsinnig spannend, das hat mich so festgehalten, das Ganze, dass ich das wirklich in einem Rutsch durchgelesen habe und habe gesagt, das möchte ich unbedingt machen, da möchte ich unbedingt dabei sein.
Und auch die Machart finde ich ja besonders spannend, das sind ja also ganz viele Rückblenden natürlich und es finden so ausschließlich eigentlich Verhöre statt.
Ja, Verhöre, also ich meine, klar, es ist natürlich wortgeballt, weil es ja ein Hörspiel ist und deswegen sind natürlich die meisten Dinge, die man hört, die Unterhaltung und gerade das ist das Spannende hier, dass wirklich dieser Schlagabtausch immer, diese Vorwürfe, die dann auch kommen oder was heißt Vorwürfe oder diese Erkenntnis, dass man sagt, Moment mal, ich habe da hast du aber das kann ja gar nicht sein. Und dann, wie gesagt, wendet sich alles wieder, weil plötzlich so was Neues in den Raum geworfen wurde oder eben auch von den Kommissaren, die im Verhör eben dann auch Dinge herausbekommen, die wahnsinnig spannend sind, weil die alles wirklich komplett wieder auf den Kopf stellen, was vorher da war.
Es sind ja auch so Kernfragen im Grunde genommen. Es geht um Vertrauen, es geht um Freundschaft und eben auch so eine Frage, wie gut kenne ich eigentlich meinen besten Freund?
Ja, das haben wir danach uns alle auch gesagt. Das sagt man mal so lapidar irgendwie. Ja, natürlich kenne ich, also für die lege ich meine Hand ins Feuer und so. Und das hätten die Freunde hier in dieser Geschichte auch für ihre Freundin getan. Und im Nachhinein müssen leider alle feststellen, niemand kannte sie wirklich. Also man kannte vielleicht so eine Oberflächlichkeit oder so eine Ebene, aber natürlich ist ein Mensch viel facettenreicher und die Freunde, die auch dachten, Mensch, wir haben doch immer zusammengehangen, das kann doch gar nicht sein, merken, dass sie einen völlig fremden Menschen eigentlich da immer um sich rum hatten.
Und das Spannende ist natürlich auch, ihr habt ja tatsächlich nur eure Stimmen zur Verfügung als einziges Mittel, alles auszudrücken. Im Gegensatz zur Schauspielerei, wo du ja Gestik, Mimik noch dazu hast. Wie ist das?
Spannend. Also ich mag das sehr, sehr gerne, mit der Stimme zu spielen und so Studioarbeiten, also auch Synchron jetzt von so Animationsfilmen oder so, hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Weil man eben minimiert ist, sage ich mal, von dem Werkzeug, was man benutzen kann, aber da dennoch so viel Gefühl und so viel Stimmung und Spannung auch reinzubekommen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ja, also ich bin gespannt, was die Zuhörer sagen.
Auf jeden Fall ist es hörenswert und spannend. Pretty Dead Girl.
Jetzt der Titel, ne? Pretty Dead Girl.
Das Audible, ist auch ganz genau. Deutlich. Das Jahr ist ja noch relativ jung. Wie hat es für dich begonnen? Wie waren so die ersten Monate?
Das war ganz toll. Ich war die ersten Monate, ich hatte viel Termine. Ich hatte jetzt nicht gedreht, weil mein Mann gedreht hat und der war im Ausland. Und insofern war ich fast 2 Monate, wie man das, Strohwitwe oder alleinerziehend oder ich weiß nicht, wie man das
nennt. Alles.
Parallel aber auch noch gearbeitet. Aber wie wir Frauen dann so sind, ne? So ja, wir wuppen das. Mhm. Aber es war toll. Also ich mag das dann auch mal ganz gerne, weil dann hat man mit den Kindern das viel intensiver so ein bisschen noch. Und das finde ich dann auch ganz spannend. Und wenn man dann einen braungebrannten Mann zurück nach Hause bekommt, auch noch mit guter Laune, weil dann natürlich ist es Arbeit, es ist anstrengend, keine Frage, aber es ist natürlich nochmal was anderes, was für Eindrücke man da sieht und so. Und der war in Buenos Aires und unter anderem und so und hatte da natürlich viele tolle Dinge erlebt. Und das ist dann gut, wenn der nach Hause kommt, gute Laune hat und
ja, besser geht's nicht.
Ja, besser, also das war wirklich super.
Du bist in einer Patchwork-Familie, lebst du. Das heißt, du hast 4 Kinder, 2 eigene, 1 von deinem Ex-Mann, 1 gemeinsames jetzt mit Kai Wiesinger und noch 2 von Kai Wiesinger angenommen. Welche Werte wollt ihr euren Kindern mitgeben?
Ja, also Werte, die immer mehr verloren gehen. Also was heißt Werte? Also so ein Rundum-Paket, dass sie als eigenständige Personen aufwachsen, die sich selber ihre Meinung bilden, die nicht einfach wirklich irgendwo was lesen, eine Schlagzeile lesen und dann in so einer Masse mitschwimmen und sagen, das ist jetzt das, was auch stimmt. Dass sie wirklich ihren eigenen Kopf, sage ich mal, einschalten und über Dinge nachdenken und sich auch informieren, richtig informieren und nicht eben, wenn man irgendwas bei Google eingibt, gleich die oberen beiden Sachen liest und sich daraus nur eine Meinung bildet und dass sie mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass sie natürlich auch gucken, was ihr Handeln und ihr Tun auch für eine Wirkung hat, dass sie darüber nachdenken, auf das Miteinander achten, dann Werte oder beziehungsweise Dinge eben wie manieren, dass man wieder eine gewisse Höflichkeit, eine gewisse Umgangsform auch hat, das finde ich immer mehr in der Gesellschaft, dass es immer mehr zu kurz kommt. Also es kann nicht sein, dass man einen Fahrstuhl betritt oder im Treppenhaus oder irgendwo jemanden trifft und dann Hallo sagt und kein Hallo zurückkriegt. Das ist für mich immer so eine Unart, die ich sehr, sehr schade finde. So bin ich nicht aufgewachsen und das möchte ich meinen Kindern auf jeden Fall auch weitergeben. Strenge eben im Sinne davon, dass man, wenn man etwas tut, dass man dafür auch einsteht, dass man, dass jedes Handeln auch eine Konsequenz hat, im Positiven, Negativen kann das ja auch sein. Mhm. Dass man da sich auch dem bewusst ist und eine Strenge eben, es gibt Strukturen, es gibt Regeln und an die muss sich gehalten werden. Es gibt genug Freiräume, das ist auch ganz, ganz wichtig, um sich ausleben zu können, um sich entwickeln zu können. Aber Kinder brauchen auch ganz, ganz klar Strukturen und Regeln. Das ist für die auch eben eine Sicherheit. Das wird immer falsch verstanden. Wenn Kinder Regeln kennen oder eben immer wieder was Wiederkehrendes haben, sei es irgendwie auch im Kindergarten, Morgenkreis oder sonst was, ist für die eine Sicherheit und die brauchen die ganz stark.
Du bist ja selber auch auf dem Lande groß geworden, in der Nähe von Hannover. Mhm. War das so, wie man sich das vorstellt? Äpfel klauen, Bäume klettern?
Auch, ja, doch. Also Äpfel klauen habe ich wirklich gemacht. Auch Haselnüsse ganz oft. Und bei uns in der Gegend war in einem Garten ein Haselnussbaum, weiß ich noch. Und wir haben immer die Nüsse geklaut oder Walnüsse auch. Aber Äpfel klauen, dann auf dem Heuboden rumspringen beim Bauern, wenn er es nicht mitbekommen hat und so. So eine Sachen wirklich, ja, muss ich echt sagen. Das war eine tolle Kindheit. Da konnten wir uns auch so ein bisschen die Welt machen, wie sie uns gefällt. Aber trotzdem war es jetzt nicht so weit abgeschieden, dass man so gar nichts mitbekommen hat. Also mittlerweile ist der Ort oder das Dorf Großburg-Wedel eine Kleinstadt geworden.
Ach, doch, ja.
Ja. Und nein, es war wirklich eine tolle Kindheit. Aber wir haben dennoch auch irgendwie alle möglichen Musiklieder gehört und sind später dann auch Party machen gegangen nach Hannover in die Stadt. Also es war nicht ganz nur Dorfleben.
Das klingt aber nicht so danach, als ob du früher mit Puppen gespielt hättest.
Nee, das war ich eher überhaupt nicht.
Cowboy und Indianer?
Ja, total. Also auch Lego, Cowboy, Indianer und dann eher wirklich durch die Felder. Also eher so Michel aus Lönneberger, würde ich mal sagen. So in den Feldern wirklich dann kleine Bäche umgeleitet und dann sie im Feld versteckt. Und man hat dann gewartet, wenn Radfahrer oder Fußgänger so vorbeikamen. Die haben sich dann fürchterlich aufgeregt, dass der Weg zermatscht war in der Feldmark. Und wir Kinder haben uns dann schlapp gelacht und sind dann nach Hause gelaufen und hatten dann aber zu Hause ein bisschen, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man nass in ein Feld rennt, in ein Kornfeld, dann kriegt man so kleine Ritze immer in die Haut, die man im ersten Moment gar nicht mitbekommt. Und dann zu Hause fängt es tierisch an zu jucken. Und das war dann so ein bisschen unsere Strafe. Und meine Mutter hat uns dann immer unter einen kalten Gartenschlauch gestellt, weil das Einzige war, womit man diesen Juckreiz wieder lindern konnte.
Wie war es in der Schule? Bist du gerne zur Schule gegangen?
Nee.
Also was heißt gerne? Doch, ich bin gerne hingegangen, weil natürlich Freunde da waren, Freundinnen und so. Da bin ich schon gerne hingegangen. Aber Schule war für mich, am Anfang habe ich da nicht so wirklich den Sinn drin gesehen. Also Sinn ja. Ich wusste, da muss man irgendwie Aufgaben machen und so. Aber ich habe nicht den Sinn darin gesehen, alle Aufgaben, die der Lehrer von einem wollte, zu machen. Ich kann mich noch ganz genau in der zweiten Klasse, es ist so für mich so ein Aha-Erlebnis gewesen, was für mich so steht, so auch wieder Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt. Ich mache mir meinen eigenen Schulunterricht. Ich saß in der Stunde. Es war so Hufeisenform, saßen wir alle und der Lehrer meinte, ja, und am Ende der Stunde setzen wir uns dann in Zweiergruppen zusammen und machen noch irgendwie was. Ich natürlich in meiner kleinen Traumwelt gewesen, hörte nur bla 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 bla, setzen uns in Zweiergruppen zusammen und oder machen noch was zusammen. Ich so, Zweiergruppe, okay. Dann hab meinen Stuhl genommen, bin zu meiner besten Freundin rübergegangen, die auf der anderen Seite saß, hab mich davor gesetzt und saß da nur als Einzige, was oberpeinlich war, werde ich nie vergessen in diesem Moment, und guckte an den Lehrer an und dachte, okay, wo ist denn jetzt die Zweierarbeit? Und da habe ich ganz schön Ärger gekriegt. Mhm. Aber das ist für mich so, ja, ich hörte immer nur das, was ich hören wollte. Ich war so ein Träumer. Ich war wirklich so nicht aufmüpfig oder so, sondern eher so ein bisschen so ein Träumer, der die immer so, ja, auch gemalt hat während des Unterrichts. Und es stand auch in jedem Zeugnis bis zur 6. Klasse, da bin ich dann aufgewacht, stand immer so, ja, sie lebt so ein bisschen in ihrer Traumwelt.
Du hast zwei ältere Schwestern. Mhm. Wie hat denn dein Papa das mit 4 Frauen im Haushalt
ausgehalten? 4 Frauen, ja, selbst unsere Haustiere waren ja auch alles noch Mädchen. Also das war wirklich, da hat er seine Frauen um sich geschart. Na, der hat das eigentlich ganz gut vertragen. Also ich muss auch sagen, der hat das ganz toll gemacht, insofern, dass er uns Mädchen nicht nur wie Mädchen erzogen hat. Also wir mussten im Haushalt helfen und hatten unsere Aufgaben und so. Der hat uns auch gezeigt, so ein paar Jungssachen eben, weil er auch gemerkt hat, so, ach Mensch, wir sind nicht alles so die Puppenmädchen. Der hat uns dann auch gezeigt, wie man Reifen wechselt und wie man mit einer Bohrmaschine umgeht oder wie man Holz feilt oder sägt und so. Und das habe ich sehr genossen und bin auch zu Hause, muss ich sagen, also durch die gute Schule von meinem Vater, brauche ich zu Hause insofern nur für wenige Sachen Handwerker.
Du hast auch was ganz Schönes gesagt, wenn das von dir stammt, deine Eltern haben dir ein Lebenszuhause gegeben. Das finde ich ganz toll formuliert.
Nein, das ist einfach. Also ich sage generell immer, es ist ja eigentlich das schönste Kompliment für Eltern, wenn Kinder, wenn sie ausgezogen sind, immer wieder gerne nach Hause kommen. Und das ist einfach etwas, was bei uns immer noch der Fall ist. Also ich könnte also jetzt einfach losfahren, ohne dass ich meine Eltern anrufe, vor der Haustür stehen, und es ist nicht so, oh Gott, das passt uns jetzt gar nicht oder so. Ich komme immer in das Haus rein, jeder von uns hat weiterhin einen Schlüssel, und das ist selbstverständlich, dass das Zuhause meiner Eltern auch so immer noch unser Zuhause auch weiterhin ist. Und man da immer hingehen kann, immer so einen Platz der Ruhe findet. Oder auch der Geborgenheit eben, wenn einem danach ist. Und man bleibt ja ein Leben lang Kind. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Absolut. Man ist ja jeder, auch da kann man noch so erwachsen sein, man ist ein Leben lang Kind. Und auch wenn man selber schon Kinder hat in dem Sinne. Und das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr liebe, sehr schätze und wo man sich vielleicht auch im Leben ein bisschen andere Dinge auch noch traut, wenn man weiß, man hat eine Familie hinter sich oder die Eltern, dass sie einen in allem unterstützen, dass die einfach da sind. Unterstützen heißt ja nicht mit finanziellen Dingen oder so, dass die einfach sagen, egal was ist, egal was passiert, du kannst immer wieder zurückkommen. Und die, also ich könnte wirklich mit gepackten Koffern dastehen und mit allen Kindern an der Hand und sagen, so, ich ziehe jetzt hier ein. Selbst das würden meine Eltern zulassen. Also selbst das wäre völlig okay, weil Familie ist Familie.
Für wen hast du als Jugendliche geschwärmt? Wer
oh Gott,
war da über dein Bett irgendwelche
Poster? Ja! Sag's halt. Oh Gott, da war ich 6 oder 7 und ich war so ein bisschen, ich hörte natürlich noch Benjamin Blümchen, 5 Freunde und all so diese ganzen Hörkassetten und so. Aber meine älteste Schwester und meine mittlere Schwester, die sind 3 und 6 Jahre älter gewesen, die haben natürlich mit Musik angefangen. Meine älteste Schwester, die stand total auf Nena, fand ich auch klasse, finde ich immer noch eine ganz, ganz tolle Powerfrau, auch tolle Musik. Meine mittlere Schwester stand auf Elvis und irgendwie ein Kuddelmuddel Elvis in der Modernen hat sich für mich niedergeschlagen in Nino D'Angelo. Und ich hatte dann in einer Bravo von meiner älteren Schwester. Oh Gott, das ist echt schlimm. Das fühlt sich so zweisamkeitmäßig hier an, wie wir beide uns unterhalten. Jetzt hören das ganz viele. Aber ich muss gestehen, ich habe in 7 Jahren ein kleines Bild außer Bravo ausgeschnitten von Nino D'Angelo und das hing in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, wie lange, muss ich gestehen. Da kann ich mir nicht, ich habe es verdrängt.
Jetzt mal begegnet?
Ich bin ihm, ich glaube, vor 8 oder 9 Jahren mal begegnet. Und ich meine, ich habe es ihm auch ehrlich gesagt gestanden. Und er musste auch sehr schmunzeln und lachen.
Du wolltest mal Archäologie studieren oder zumindest Archäologin werden. Wie kam das?
Ja, das war auch irgendwie ganz absurd. Also weil meine Mutter, wie gesagt, die merkte, dass wir Mädchen nicht so typische Prinzessin-Mädchen sind, sondern eher Mädchen, die viel toben müssen, viel raus müssen und doch etwas lauter sind und gerne auch Jungssachen mal machen, gerne auch mal durch den Wald rennen und so. Deswegen hat die uns manchmal von der Schule abgeholt und ist mit uns eigentlich sehr häufig wirklich in den Wald gefahren oder in irgendwohin in Harz oder so sind meine Eltern mit uns viel gefahren, wo man Steine, Fossilien sammeln konnte. Meine Mutter ist so Hobbygeologin und die hat sich immer für so Versteinerung und alles interessiert und parallel dann auch für die ägyptische Geschichte und dieses Ganze, damit bin ich so aufgewachsen, dass man immer nach irgendwie Fossilien gesucht hat, dass wir auch viel gefunden haben. Meine Mutter hat auch ganz viel gefunden. Bin groß geworden mit Backenzähnen, mhm, bei uns zu Hause waren oder Steinzeitwerkzeuge, die sie gefunden hat. Oder also wirklich viele Versteinerungen auch und das hat mich wahnsinnig immer fasziniert, die Geschichte, die dahinter steckte. Und jedes Mal, wenn man dann irgendwie was in der Zeitung über ägyptische Funde, also sei es, dass man wieder Gräber gefunden hat oder so, was lesen konnte, habe ich das verschlungen und das fand ich ganz spannend.
Und dennoch hast du dich dann für die Schauspielerei entschieden, nach dem Abi an die Schauspielschule in Hamburg.
Genau. Das war einfach, dass ich, also dieses, so ein bisschen dieses Pippi-Langstrumpf-mäßige, so dieses, ich träume mir so eine Welt zusammen, das hat nichts damit zu tun, dass das immer so eine tolle, positive Welt war, sondern ich habe mir eher dann immer so Charaktere dann auch so ein bisschen so erträumt und merkte, dass in mir so ganz viele verschiedene wilde Leben drin sind und habe das immer geliebt, wenn auch schon in der Grundschule, wenn es eine Theater-AG gab, war ich die Erste, die sich gemeldet hat, irgendwie, dass sie mitmachen möchte. Und das hat sich durch die Schulzeit so gezogen. Und das war immer eine Leidenschaft, das Spielen war immer eine Leidenschaft, das in mir steckte. Und aber vom Dorf kommen dachte ich, oh Gott, das kann man nicht machen. Und da muss man schon in so einer Familie geboren worden sein oder vom Himmel fallen. Das war ja nicht von irgendjemandem von mir, den ich kannte, vorgelebt, dass man sowas wirklich auch als Beruf ergreifen kann oder als Berufswunsch äußern kann. Ja, und irgendwann hatte ich dann eine ganz, ganz, ganz tolle, liebe Person kennengelernt, die Ingeborg Molitoris, die aus Hamburg, und die hat gesagt, doch, du kannst deinen Traum auch leben und deine Leidenschaft ausleben. Und die hat mir dann Mut gemacht, da zur Schauspielschule zu gehen.
Wie ging es denn dann weiter nach der Schule? Also was man kennt, sind Fiese Matenten, dann die große Filmproduktion.
Fiese Matenten, genau. Fiese Matenten, da mit Maximilian Schell und Alexandra Maria Lara. Genau,
das ist ja auch großartig gleich. Jemand.
Ja, da hatte ich eine ganz, ganz kleine Rolle. Da hatte ich eine ganz kleine Rolle und war auch ganz, ganz glücklich und froh darüber natürlich, dass ich das über ein Casting, das war wirklich mein erstes Casting, glaube ich, da eine kleine Minirolle bekommen habe. Und ich konnte da natürlich den großen, ich hatte viele Drehtage, hatte aber nur ganz, ganz, ganz wenig Text oder ganz wenig dazu zu spielen in dem Sinne. Und war immer so Beiwerk. Und das war aber ganz toll, weil ich den ganz Großen wirklich über die Schulter sehen konnte und hautnah dabei war, wie sich der Job so in Realität dann auch anfühlt nach der Schauspielschule. Ja. Und danach hatte ich ein Casting für Schule. Und das war auch eine ganz, ganz tolle Produktion. Marco Petri hat da Regie geführt und da war Daniel Brühl dabei, Lavinia Wilson, Minna Tanda und so. Das war auch Axel Stein und das war so für viele auch so der erste, zweite Film und das war eine ganz tolle, wilde, junge Gruppe. Und wobei ich die Älteste mit Abstand war. Das war auch sehr, sehr lustig irgendwie. Ich war da schon 26. Ich habe ja sehr spät erst damit angefangen mit dem Beruf und da war ich sogar älter als der Regisseur. Das fühlte sich schon ganz lustig an. Also.
Viele sehen ja als deinen Durchbruch eigentlich diesen Fernsehmehrteiler Luftbrücke. Mhm. 2006. Mhm. Hast du das selber auch so empfunden?
Ja, das war natürlich ein großer historischer Film, ein Zweiteiler, wo ich die Hauptrolle gespielt habe. Und das, also ich denke jetzt nicht so, wann war mein Durchbruch oder wann haben die Leute angefangen, dass sie einen wiedererkennen oder so, oder dass sie auf einen zukommen und sagen, ich finde deine Arbeit toll oder so. Also da denke ich nicht dran, weil man so immer Stück für Stück, so jeder Film ist so ein eigenes kleines Baby und da geht man immer drin auf. Und Luftbrücke war natürlich ein ganz besonderer Film, weil erstmal historisch zu drehen, dann die Geschichte an sich hat mich wahnsinnig gefesselt, was die Leute, was die Frauen vor allem auch damals geleistet haben. Dann die Produktion war unglaublich groß natürlich, also Wahnsinn. Ich weiß noch, wir sind Tempelhof, da bin ich noch mit dem Rosinenbomber geflogen und da war der Flughafen noch offen und das war alles so, jetzt ist es ein großes Freizeitfeld, mehr oder weniger, wo ich selber mit meinem Sohn gerne zum Fahrradfahren hingehe. Und das ist schon ein Film, der mir wirklich sehr am Herzen lag und nach wie vor liegt und an den ich sehr, sehr gerne zurückdenke.
Auch tolle Kollegen natürlich.
Ja, natürlich. Natürlich, Heino Ulrich, Uli Nöten, Ulrich Tukur. Also ich meine, natürlich, da steht man erstmal davor und kriegt so ein bisschen Schlotter in den Knien. Ja, ja. Das ist schon aufregend gewesen.
Was muss denn eine Rolle für dich haben, dass die dich packt, dass du sagst, ja, die will ich spielen?
Ja, sie muss einfach etwas haben. Sie muss einfach irgendwas in mir alleine schon beim Lesen bewegen. Also das ist wie, wenn man ein Buch liest und sagt, oh, das hat mich gefesselt, das hat mich gepackt. Und das muss eine Geschichte einfach erzählen, dass das nicht nur an der Oberfläche spielt, sondern auch ein bisschen was unten drin hat. Und es geht gar nicht um die Größe der Rolle, sondern wirklich, dass eine Figur, die kann auch nur einen Auftritt haben, aber wenn dieser Moment, wo diese Figur im Buch auftaucht, in mir was auslöst, dann ist das etwas, was mich reizt.
Gehst du gerne über einen roten Teppich? Ist das für dich Pflicht oder eher Kür?
Nee, das ist immer, alle sagen, oh, das machst du immer so toll, aber das ist, glaube ich, für die meisten Schauspieler ganz, ganz schwierig, als eigenständige Person, die man ist, mit dem eigenen Namen in der Öffentlichkeit zu stehen, auf dem roten Teppich zu stehen, wo man sich nicht in eine Rolle vertiefen kann, wo man nicht hinter eine Rolle schlüpft kann oder in die man eintauchen kann, weil da sage ich immer, gibt man seine Hülle zur, also bei einer Figur gibt man seine Hülle her, die gibt man, stellt man zur Verfügung und die füllt man aber mit einem ganz anderen Leben, was in einem auch schlummert, irgendwo ganz tief drin. Ich sage immer, alle haben ganz viele Seelen in sich drin, leben aber nur ein, zwei aus, also leben ein, zwei Leben aus oder Richtung und wenn man mehr ausleben würde, dann hätte man eine Persönlichkeitsspaltung und das haben aber so Schauspieler so ein bisschen und man muss nur tief immer graben und das ist ja die Leidenschaft, die wir haben, dass wir das einfach aus uns rausholen. Und wenn man dann auf dem roten Teppich ist, hat man das nicht. Also ja, ist man als man selber da und das ist man sieht Schutz immer so professionell nicht aus. Das ist natürlich ganz toll, wenn man dann die tollen Armkleider hat, da bin ich dann doch vielleicht ein bisschen Mädchen und auch so erzogen, dass wenn es ein roter Teppich ist, sich auch dementsprechend dann respektvoll zu verhalten, beziehungsweise auch sich dementsprechend anzuziehen. Das ist ja, wenn man auf eine Preisverleihung geht, zum Beispiel auch eine Respektsache den Kollegen und Kolleginnen gegenüber, die nominiert sind, die einen Preis bekommen. Mhm. Und da bin ich dann nicht so, ich sage, ah, jetzt hier in zerrissen rissener Jeans, auch wenn ich die privat gerne anziehe, da bin ich dann so erzogen, dass man sich dann dementsprechend auch anzieht. Und sieht dann immer wie so ein ganz toller, glamouröser Auftritt aus, aber innerlich ist man da schon sehr nervös, weil man doch irgendwie, das ist schon sehr intim und sehr nah, wo die Leute an einen rankommen.
Hm. Wie siehst du das, hilft das, wenn man dann einen Partner an seiner Seite hat, der auch aus dem Metier ist? Oder ist es einfacher, vielleicht jemanden zu haben, der da so völlig out of order ist und einfach nur daneben steht?
Ach, das hat glaube ich, Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt jemanden hat, der auch in der Branche ist, wenn man mit jemandem da zusammen ist, der versteht halt, dass man irgendwie mit dem Kopf dann auch einfach mal ein bisschen mehr in einer Figur während der Drehzeit drin ist, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen anders dann mal tickt oder dass es einfach sein kann, dass man einfach mal zwei Wochen weniger für den Partner da sein kann, sondern mehr in die Figur reintaucht und in die Rolle oder sich da wirklich auch über einen längeren Zeitraum von ein paar Monaten in die Arbeit stürzt und dann auf einmal wieder irgendwie einen Monat komplett sich auf den Partner konzentriert. Oder auf die Familie. Und also der versteht so ein bisschen natürlich die Branche an sich, aber auf dem roten Teppich ist dann die Aufmerksamkeit größer und das ist eigentlich etwas, was dann doch vielleicht anstrengender ist. Ich weiß es jetzt nicht, aber da habe ich ehrlich gesagt auch so noch nicht drüber nachgedacht. Also es ist einfacher natürlich im Alltag, dass der Partner einen vielleicht ein bisschen besser versteht.
So ein Grundverständnis schon mal da ist. Ne? Du bist ja mit Kai Wiesinger zusammen. Sprecht ihr zu Hause auch über Rollen oder
wenig?
Hört das zu Hause quasi auf?
Wir sind zu Hause Eltern und Familie und das steht bei uns an oberster Stelle und natürlich ist es so, wie andere sich auch über Berufe austauschen, dass man sagt, Mensch, ich habe da mal eine Frage oder ich brauche mal einen Rat oder Mensch, wie siehst denn du das oder so, aber ansonsten ist das bei uns nicht zu Hause vorhanden. Also das ist, wir stehen ja nicht auf mit dem Gedanken, dass man denkt, ach, unser Beruf ist die Schauspielerei oder wir sind Schauspieler oder sonst was, sondern wir stehen in erster Linie auf und sagen, okay, du machst Frühstück, ich ziehe die Kinder an, du machst das. Also das ist bei uns ein ganz normaler Tagesablauf, wie bei jeder anderen Familie auch. Um 6.30 Uhr klingelt der Wecker und dann ist der Familienalltag in erster Linie da. Und klar, wenn jetzt einer von uns dreht, dann steht er wahrscheinlich noch eher, noch davor, also noch früher auf und geht dann ganz normal zur Arbeit. Aber ansonsten haben wir unsere Tagestermine, wie ich jetzt heute hier bin, am Tag verteilt und da sind wir ein ganz normales Paar, eine ganz normale Familie mit Kindern, die auch einen Tagesablauf haben mit Arbeit.
Wie lernst du deine Rollen?
Also sowohl beim Kochen gehe ich mit dem Kopf durch den Text, was bei mir aber eigentlich Nebensache ist. Also bei mir geht es erstmal darum, dass ich mir mal ein Gerüst um die Figur baue, dass ich gucke, wenn selbst wenn im Buch nicht drin steht, wie die Figur wohnt, dann überlege ich mir, wie wohnt die Figur? Ist das eher eine chaotische oder ist das eine, die morgens ihr Bett macht oder ist das eine, die morgens aufsteht und abends dann so in das Bett geht, wie sie es morgen verlassen? morgens verlassen hat. Das sagt auch schon viel über so einen Charakter aus. Mhm. Oder ist das eine, die ein bisschen fahriger ist? Also wenn sie das Bett eben nicht macht, dann ist sie halt nicht so die ordentlich. Und dann ist ihr das auch egal, wo sie ihre Handtasche hinlegt oder so. Dann sind das so ein bisschen, so da will ich erstmal so ein bisschen so die Figur auch im ganz normalen bewegen. Wie bewegt die sich und so? Mhm. So versuche ich da, also gehe ich da erstmal ran. Und mit dem Text, das ist dann, wenn man die Figur dann so ein bisschen verinnerlicht, wie die so tickt. Ob die so mehr so eine fahrige ist oder so ein bisschen chaotischere oder so eine sehr strikte, dann ist das auch von den Texten und so, sind die auch selbstverständlicher und dann fällt es einem viel einfacher, leichter. Und dann ist es aber so, dass ich dann meine Texte auch lerne beim Kochen, ja auch beim Spazierengehen, in ruhigen Momenten, in hektischen Momenten auch mal, dass ich die einfach verinnerliche, dass ich nicht irgendwie beim Spielen auf einmal drüber nachdenken muss, oh Gott, was sage ich hier eigentlich oder was muss ich sagen, sondern dass das einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass diese Figur so wird, als wenn ich das selber wäre. Und man denkt ja auch nicht vorher drüber nach. Man denkt eine Sekunde drüber nach, was sage ich jetzt? Also man hat ja diesen Moment, bevor man antwortet. Aber es ist ja nicht so, dass man vorher einen Text irgendwie gelernt hat und den jetzt aufsagt. Mhm. Und das soll bei der Figur ja genauso sein.
Wie lebst du denn im richtigen Leben? Hast du so eine Villa Kunterbunt?
Ja, so ein bisschen. Also was heißt Villa Kunterbunt? Ich habe immer davor, oder ich bin, sagen wir es mal so aufgewachsen, dass bei uns immer jeder willkommen war. Aber bei uns waren teilweise 11 Kinder zu Besuch und meine Mutter hat dann gefragt, wer möchte mitessen, und von den 11 Kindern haben sich dann irgendwie 9 gemeldet und dann hat meine Mutter gesagt, gut, dann nehme ich heute den großen Topf. Und so ist es bei uns auch. Also bei uns ist jeder willkommen, bei uns gehen eigentlich immer Freunde, Nachbarn oder so ein und aus und jeder ist da willkommen und das ist auch jetzt nicht so, dass ich sage, also bei uns gibt es Strukturen, ganz normal, es gibt natürlich Strukturen, dass gemeinsam gegessen wird, dass nicht irgendwie so alle sich nebenbei was machen, sondern dass wirklich gemeinsam gegessen wird, aber da variiert die Anzahl dann halt einfach. Also das können es mal 5 sein, dann können es auch irgendwie mal 7, 8 sein oder eben ganz spontan grillt man mit den Nachbarn und dann sind es 15. Es kann auch sein, dass mein Sohn irgendwie gerade bei den Nachbarn ist, aber die Nachbarstochter bei uns ist. Also das ist immer ja so ein bisschen fast, also nicht politisch gesehen, sondern eigentlich so offene Grenzen, so wie Kommunen wohnen.
Aus der Bewegung heraus.
Ja.
Bist du ein sehr ordentlicher Mensch oder liebst du mehr so das Chaos?
Meine Schwester würde jetzt sagen, sie ist eine Chaos-Else. Aber das ist eher bei ihr nicht wegen der Unordnung zu Hause, sondern ich bin jemand zum Beispiel, der das Bett immer morgens macht. Also ich liebe das, wenn ich einfach in ein frisch gemachtes Bett abends gehe. Und bin aber so, dass ich 5 Dinge auch mal gleichzeitig machen kann. Also wenn ich dann irgendwie an der Küche vorbeigehe oder am Wohnzimmer vorbeigehe und dann sehe, da steht noch irgendwie eine Tasse rum oder so, dann nehme ich die mit ins Wohnzimmer, räume den Geschirrspüler, telefoniere nebenbei und sitze aber auch am Computer und schreibe was oder so.
Ja, also wie sonst?
Das ist so, ja, eigentlich so wie eigentlich Frauen halt irgendwie. Ja, ne? Also deswegen, für meine Schwester ist das dann gleich schon die Chaos-Else, weil ich bin nicht jemand, der jetzt still sitzen kann oder ruhig irgendwo.
Nee?
Also nee. Also ich hatte jetzt vor kurzem diese Erkältung, die in Berlin rumging, wo alle das im Hals sitzen hatten und jeder war am Husten und am Machen und am Tun. Ich hatte auch Fieber und trotzdem wurschtel ich dann im Garten rum. Ich kann, das ist für mich irgendwie, also im Bett liegen und also das, oh. Nee, das ist für mich Zeitvergeudung. Manchmal genieße ich das, wenn man dann sagt, okay, jetzt wirklich, wenn man sich das so vornimmt, sagt sie jetzt einfach mal einen schönen Film gucken, im Bett liegen und dann die Kinder mit und alles. Das finde ich auch ganz toll. Aber alleine im Bett liegen und so nichts machen, oh, das ist so wie in der Badewanne liegen. Das habe ich früher geliebt. Mittlerweile denke ich so nach 5 Minuten, so, und jetzt, was passiert jetzt? So, so ein bisschen. Und wenn dann noch irgendwie, weiß nicht, ich hatte einmal so ein Bad geschenkt bekommen, werde ich auch nie vergessen. Das fand ich ganz toll. Also in so einem Spa, so ein Bad. Dann dachte ich auch, gut, was kommt auf einen zu mit Rosenblättern? Und dann hieß es so, und jetzt genießen Sie Ihr Bad. Und dann wurden noch Rosenblätter übereingestreut. Und ich dachte noch so, ja, ich genieße es jetzt. Und dann lag ich in der Badewanne und dachte, entspann dich. Jetzt entspannen. Und irgendwann dachte ich, kommt eigentlich jemand wieder rein und holt mich hier ab oder muss ich jetzt selber raussteigen? Und dann dachte ich könnte jetzt eigentlich aussteigen, aber irgendwie ist das ja auch unangenehm, wo dann wieder die Manieren durchkommen, der Respekt, der mir gelehrt wurde. Ich dachte, nee, das ist ja auch also nicht schön, wenn die jetzt mitkriegen, mir hat das irgendwie doch nicht gefallen, dann tust du mal, naja, dann irgendwie doch und naja, dann irgendwann nach 20 Minuten, eine halbe Stunde kommen die rein und dann denkt man, oh danke, ich bin schon ganz eingeschrumpelt, konnte auch null entspannen, weil ich die ganze Zeit drüber nachdachte, wie geht das jetzt hier weiter? Und wenn man dann noch aussteigt, hat man diese ganzen Rosenblätter an einem kleben und muss eigentlich doch wieder unter die Dusche. Und das ist für mich irgendwie, wo ich denke, nee, dann lieber eine Massage. Die aber auch ein bisschen gut durchgreift. Ja. Also nicht so Ringelpiez mit anfassen. Das ist dann auch nicht so mein Ding.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal deine Küche erwähnt oder du hast sie erwähnt. Du kochst auch gerne.
Ich koche gerne, ja. Also ich koche gerne. Küche ist auch so Hauptbestandteil der Wohnung. Das ist so der Punkt, wie bei jeder Party. Es treffen sich immer alle in der Küche und das war auch für mich ganz wichtig, dass ich in der Küche auch ein Sofa habe und noch eine Sitzgelegenheit und noch eine. Also dass man so in der Küche auch so ein bisschen Zeit also so verweilen kann, so morgens auch gerne mit einem Buch oder auch gerne ja einfach in der Küche. Das ist so für mich oder für uns so der in der Wohnung so der Lebensmittelpunkt, was muss man sagen. Dass alle versammeln sich immer in der Küche und ja, das mag ich sehr gerne, weil da kann man so viele Dinge auf einmal machen, eben kochen, sich dabei unterhalten, Glas Rotwein trinken und trotzdem kriegt man irgendwie alles mit und ja, man trifft auch immer alle in der Küche. Also wenn man die Familie treffen will, dann immer in der Küche. Weil irgendwann hat jeder Durst und Hunger.
Absolut. Du liebst Ketchup.
Ja, aus der Kindheit. Meine beste Freundin würde jetzt sagen, ja, Betty, oh Gott, Betty, jetzt verrate ich auch nochmal, wie ich ihn als Kind hieß. Nein, dass ich als Kind habe ich es geliebt, ein Butterbrot, ein frisches Graubrot mit Butter und Ketchup oben drauf.
Ich auch.
Das war für mich, Das war für mich göttlich. Also das habe ich geliebt. Und mittlerweile ist natürlich Ketchup bei mir wirklich nur noch so mal wirklich ja zu Pommes oder so. Da mag ich es ganz gerne. Und,
ja, oder zu Schnitzel. Ich habe das als Kind immer zu Schnitzel und da guckten Schnitzel, die einen ja noch an. Wenn man, oder Fischstäbchen auch, aber im Restaurant damals war das ja überhaupt nicht üblich. Dann kam die allenfalls mit so einem kleinen
Löffchen und das machen die mittlerweile auch nur noch, wenn man irgendwie nachfragt.
Ja, ja, aber mittlerweile sind sie ein bisschen entspannter. Ja.
Na, ich esse Schnitzel, also ich bin jetzt kein Fleischesser mehr. Fisch esse ich, aber Fleisch nicht. Also zum Fischstäbchen vielleicht auch noch. Wenn ich dann Fischstäbchen mache, dann mache ich mir auch immer eine Ladung mit und dann tappe ich mich auch dabei. Dann kommt Ketchup wieder dazu. Aber ansonsten, ja, also war ich wirklich, oder ich bin, kann es immer noch teilweise ein bisschen, aber ich konnte früher wirklich sämtliche Ketchup-Sorten auseinanderhalten. Und weil meine Mutter meinte, nein, das ist derselbe Ketchup. Nein, das ist er nicht, Mama, ich kenne ihn.
Kann man dich sonst irgendwo erleben demnächst? Ist das schon was im Kasten?
Also jetzt demnächst, übernächste Woche fange ich an wieder mit Fall für zwei. Da drehen wir die neuen Folgen und danach geht es für mich weiter mit 92 Minütern und da bereite ich mich gerade parallel noch drauf vor und das macht sehr viel Spaß, weil ich da in die ein oder andere Berufssparte eintauchen werde und da vorher noch so eine Art Praktikum machen. Also insofern freue ich mich da sehr drauf.
Es läuft.
Es läuft.
Bettina Zimmermann, danke, dass du da warst. Weiter viel Erfolg.
Danke.